Probenzimmer, der Podcast vom Musiktheater an der Wien. Heute mit Christian Schröder. Die Fledermaus. Das Meisterwerk von Johann Strauss steht im Oktober 2025 wieder im Musiktheater an der Wien am Programm. Und anlässlich dieser Neuinszenierung hatte ich das Vergnügen, mit Regisseur Stefan Herrheim und Dirigent Peter Popelka zu sprechen. Wie geht ihr eigentlich damit um, dass diese Fledermaus eigentlich ein Kultobjekt dieser Stadt ist? Ist es eigentlich was anderes, wenn man weiß, ist es so ein bisschen sakrosankt? Darf man das anrühren und wie rührt man das an? Wie geht man da um?
Ja, das ist die Frage natürlich. Schönen guten Morgen. Ich glaube, ich habe es euch jetzt ein paar hundert Mal gesagt auf den Proben. Keine Sorge, es kann eh nur schief gehen. 200 Jahre Strauß, Uraufführungsort, Fledermaus. Das ist so eine Sache. Und an der Operette Fledermaus merkt man vielleicht auch am meisten, weil es eben so ein Kleinod ist, so ein Juwel ist, das meistgespielte Stück aus diesem Genre überhaupt, wie es überhaupt steht mit der Operette. Daran wird eigentlich gemessen, auch eine Kunstform, die natürlich hundertfach ihren eigenen Tod ausgesprochen bekam und wie Phönix aus der Asche es doch geschafft hat, immer wieder hervorzusteigen. Ich spiele ja wahnsinnig gern mit diesen ganzen Erwartungshaltungen natürlich und mal schauen, was uns gelingt diesbezüglich. Ich bin kein Spielverderber, ich liebe das Stück sehr, darüber werden wir bestimmt auch viel reden, weil das eben weit mehr ist als eigentlich das, was wir unter Operette allgemein so verstehen und es charakterisiert eigentlich so ein bisschen den Tenor der ganzen Grundhaltung des Musiktheaters im 19. Jahrhundert und wie wir eben entsprechend daraus ein Kunstverständnis entwickelt haben.
Fledermaus ist ein Welthit, also ich gehe davon aus, dass ihr in euren jeweiligen Heimatländern Tschechien und Norwegen auch schon mit der Fledermaus sozialisiert worden seid, oder?
Oh ja, also ich stand mit 16 auf der Bühne in der Fledermaus und durfte dann als Diener des Orlowski den Champagner eingießen. Und ich glaube, wir haben 50 Vorstellungen gespielt in den darauf folgenden 2-3 Jahren von dieser Inszenierung, die tatsächlich aus der Volksoper kam, von Robert Herzl inszeniert und ständig kamen neue Gäste, die dann auf Deutsch gesungen haben, obwohl die Vorstellung natürlich auf Norwegisch lief. Also es war völlig babylonisch, aber es war ganz fantastisch. Also ich wollte ja eigentlich immer Countertenor werden und plötzlich stand Jochen Kowalski vor mir und ich war so nervös, ich schaffte es gar nicht, meine Beine zu rühren und ihm diesen Trunk einzuschenken. Da kam er auf mich zu und hat einen Witz gemacht, der dann auch einging in diese Produktion aufgrund meiner Nervosität und das setze ich jetzt fort.
Ja, ich wollte sagen, damit stehst du in einer illustren Tradition, weil die damalige Intendantin Marie Geistinger eben auch durchaus Bühnenerfahrung mit diesem Stück gehabt hat. Wie sah es bei dir aus, Petr? Hast du das Stück gesehen oder hast du es dann, du bist ja von Haus aus eigentlich Kontrabassist, genau, ja, dann zunächst mit dem Kontrabass kennengelernt?
Genau, also ich habe Fledermaus, ich habe das natürlich gekannt, die Ouvertüre, also die kennt ja jeder, auch jeder Dirigent. Das ist bekannterweise einfach einer der schwierigsten Stücke zu dirigieren, gibt es immer wieder bei Vordirigaten und so weiter. Also das kennt man natürlich, die Ouvertüre und so. Aber das ganze Stück habe ich zum ersten Mal in einem von den Silvestern in Dresden gespielt, als ich Kontrabassist in der Semperoper in Dresden war. Und da habe ich Fledermaus natürlich oft gespielt und das war eine von meinen ersten Erfahrungen mit dem ganzen Stück.
Wie ist denn die Kontrabassstimme in der Fledermaus? Ist das prominent? Geigt man die ganzen Walzer mit oder ist das eher spärlich?
Genau, die Kontrabässe haben die ganze Zeit die Melodie und alle anderen begleiten. Ja, ja.
So ist das bei diesem Instrument, richtig? Ja, ja.
Genau. Nee, das ist so lustig, wenn bei diesen Stücken, wenn man in diese Kontrabassstimme guckt, ne, dann, und man sieht nur diese Eins, ne, bei dem Walzer immer Eins. Eins, eins, bei jedem Takt strikt pro Takt eine Note, ja. dann man weiß überhaupt nicht, welche Melodie dazu drüber kommt, ne. Also dann fängt man an zu spielen, das ist diese bekannte Walze, hätte ich gar nicht erkannt nach den Noten, natürlich, ja.
Das heißt, du hast aber auch viele Interpretationen wahrscheinlich kennengelernt von verschiedenen Dirigenten.
Gibt
es etwas, Wienerisches in diesem Stück. Also, weil ich habe mich gefragt, oder wenn ich mich mit Kollegen von der Volksoper unterhalte, musikalisch, dann bekomme ich sehr oft gesagt, diese Interpretation klang wienerisch und diese klang nicht wienerisch. Und kann man das definieren?
Das ist wahnsinnig schwer, darüber zu sprechen, weil was klingt wienerisch, was klingt böhmisch, was klingt typisch französisch und so weiter. Man kann das schwierig in die Werte zu fassen. Und sobald du das in die Werte fasst, ist der Zauber vorbei. Ne? Man muss das einfach hören. Man muss es hören und dann irgendwie spüren. Aber ich muss sagen, ich habe viele Interpretationen von Fledermaus erleben können. Leider die Interpretationen oft sind da dadurch bezeichnet, dass man das Stück nicht probt. Also wenn man sich die Partitur von ihm anschaut, also ist unglaublich, wie viele Details er da schreibt, gerade an Piani und so weiter, an Stellen, die man leider in Repertoirehäusern so oft einfach nur laut hört. Und schon als ich Kontrabassist war und ich habe gesehen, also steht da Pianissimo und so weiter, die Sänger sollen eigentlich sotto voce singen können und ganze Orchester spielt wie verrückt forte, weil das halt nicht geprobt wurde. Da dachte ich schon einmal, oh, wenn ich einmal die Chance hätte, diese Fledermaus zu machen, würde ich mindestens auf die Dynamik achten. Ne? Aber was klingt wienerisch und was nicht? Also das ist, das geht vom Tempo her und vor allem von der Artikulation. Ja, also ich glaube auch schon Schubert hat das gesagt. Also es ist unmöglich für ihn, zum Beispiel für einen punktierten Rhythmus, ne? Das ist das bekannte Tadam, Tadam, Tadam. Ne? Es gibt nicht also so ein Note, die das einfach schreiben kann, was Schubert zum Beispiel wollte. Zwischen Triole und Sechzehntel. Ne? Das gibt's nicht, ja. Und das ist genauso zum Beispiel bei den Fledermaus, also solche Sachen. Also der Rhythmus ergibt Sinn nur mit dem Text, ja. Nur mit dem Text oder die eine Phrase. Es gibt nicht auch ein Tempo von einer Arie oder sowas. Das Tempo ändert sich sehr, sehr, sehr so ständig, ja. Und das vielleicht macht, wenn man das schon in die Werte fassen sollte, das macht vielleicht das Wienerische aus. Diese bestimmte Diktion des Rhythmus und die Flexibilität sozusagen vom Tempo, vom Anfang bis zum Schluss.
Das heißt, man muss das Stück eigentlich als Musiktheater aufführen, also nicht als ein Stück, das, wovon man ausgeht, es ist schon bei jedem Musiker verankert, sondern man muss mit der Regie zusammen eigentlich entwickeln, welches Tempo braucht eine Stelle, um absolut zu funktionieren.
Absolut. Text, also an der ersten Stelle. Ich glaube, wir haben heutzutage in Opernhäusern überall die Subtitles, ja, aber eigentlich man muss das Text einfach verstehen können. Das ist für mich immer das Wichtigste, dass die Leute den Text einfach verstehen können, ohne dass es irgendwie verstärkt sein müsste oder dass man das mitlesen müsste. Ja.
Das Verwunderliche ist ja auch, dass Strauss, als das Stück dann so populär war, dass auch die Staatsoper es übernommen hat, im Repertoire völlig entsetzt war, weil hier war das ja ursprünglich eher mit Sängerdarsteller bzw. Schauspielerinnen besetzt und er konnte sich das gar nicht vorstellen mit ausgebildeten Opernstimmen, was wir wiederum heute uns gar nicht vorstellen können, weil es so anspruchsvoll und virtuos komponiert ist. Also das sagt schon mal was über die Geistinger, was sie drauf gehabt haben muss, ja, die sich ja auch weitgehend gerade in diesem Genre mit Offenbach und so weiter als eine Darstellerin verstanden hat.
Es war so, dass Strauss dann zumindest in Csárdás einmal in einer Opernversion nachkomponiert hat, der ist aber nie eigentlich aufgeführt worden. Das war für eine Sängerin, die damals in der Wiener Staatsoper engagiert war. Und wie du gesagt hast, natürlich hat das Stück dann trotzdem auch an der Staatsoper oder gerade an der Wiener Staatsoper so einen Siegeszug angetreten. Das bringt mich gleich zur Regie, weil du auch dafür bekannt bist, dass du dich sehr mit dem Leben der Komponisten auseinandersetzt, auch in deinen Inszenierungen. Also wir erinnern uns zum Beispiel an das Schlorfüchslein, mit dem du die Intendanz eröffnet hast, wo auch ein Leos Janáček auf der Bühne war, also der Künstler, der selbst seine eigene Schöpfung betrachtet. Wie wichtig war bei der Fledermaus für dich die Beschäftigung mit der Person von Johann Strauss und all dem, was da folgte, also das Statuarische, das Denkmal, was man Johann Strauss gesetzt hat das eine Rolle gespielt oder hast du gesagt, hier distanziere ich mich davon?
Es spielt immer eine riesige Rolle. Wer steht hinter diesem Werk? Wer hat es erfunden? Man muss sich hineinversetzen einfach in diesen Menschen oder versuchen, aus unserer Zeit heraus sozusagen in der damaligen einzusteigen und das mitzunehmen und vergleichen und sozusagen Anwalt werden für die Sorgen, für die Bedürfnisse und für die Liebeserklärungen, die mit dieser Musik dann auch uns als Kulturerbe überlassen worden ist. Aber man kann nichts anfassen wirklich, ohne die Hände schmutzig zu machen. Und in dem Moment wird man eigentlich Mittäter in einem Prozess, der immer fortgeht, gesetzt wurde. Also es geht nicht nur um die Periode, in der das Werk entstand, es geht auch genauso viel um das, was davor passiert ist. 1801 wurde dieses Haus errichtet, Beethoven war so Gast unter Chiganeders Leitung damals, das Singspiel hatte Hochkonjunktur. Aus dieser Tradition, aus dem Stehgreifspiel heraus, ist auch die Operette entstanden. Natürlich damit einen wahnsinnigen Einfluss von Paris aus dann kommend, aber mir ist es wichtig, sozusagen die gesamte Kontinuität der Entwicklung eines Genres aus anderen Genres und so weiter und dieser Fortbestand so zu grundieren und sich bewusst zu werden, dass wir Mitträger werden einer größeren Tradition und dass wir aus dieser Vergangenheit heraus auch immer aus der Notwendigkeit heraus versuchen zu agieren, Zukunft gemeinsam zu gestalten. Und ich glaube, das ist egal, welche Kunst, U oder E oder ernst oder nicht ernst. Also wir wissen, der Walzer kommt ja aus Ländler, davor natürlich auf höfischer Ebene, französische Menuette und so weiter, aber im Prinzip ist es der Ländler. Also es ist in Wien auch ein totales Faszinosum für mich gewesen, gerade in den Jahren von Johann Strauss, der zunächst mal 48, wo der Franz Josef der erste Kaiser wird mit 18, ein Revoluzzer selbst ist, ja, und wenige Jahre danach schreibt er eben Hymnen auf den neuen Kaiser. Und sein Vater hat ja schon Radetzky-Marsch und so weiter komponiert und er muss sich total von ihm absetzen. Aber alles in allem ist es wichtig, einfach in diesem Gefüge zu spüren, es ist ein unglaublicher Demokratisierungs- und Befreiungs- und Emanzipationsprozess, der hinter diesen ganzen Werken eigentlich steht. Und leider sind wir keinen Schritt weitergekommen. Ganz im Gegenteil. In unserer Zeit bewegen wir uns wieder rückwärts und es ist für uns als Künstler insofern eigentlich wir sind fassungslos diesbezüglich und versuchen natürlich dann nach wie vor aus dieser Haltung heraus, Leute, wir wissen doch eigentlich besser, trotzdem das Lachen nicht vergehen oder zu verlernen in diesen Prozessen und diese Idee von Gleichheit, Brüderlichkeit und die Ideen der Revolution, der Aufklärung und so weiter fortzusetzen. Und da spielt in Wien die Musik eine maßgebliche Rolle. Dieses K&K, diese Monarchie war ja eigentlich ein Vorgänger, wenn man so will. Also erstmal Heiliges Deutsches Römisches Reich natürlich. Kaisertum wurde Österreich erst mit der Auflösung dieses Römischen Reiches als Folge auch von Napoleons Eigenkrönung in Paris. Und Franz der Erste, dann der Zweite, also vom König wurde er zum Kaiser und im Zuge der Entwicklung, auch unter Metternich, unglaubliche antirevolutionäre Kräfte haben sich freigesetzt und das Volk wirklich auch eingesperrt natürlich mit unglaublichen Zäsurmaßnahmen und so weiter. Und gleichzeitig brodelt es so dermaßen unter der Oberfläche. Und es passieren aber fantastische Geschichten, gerade in den Ballsälen, in den Redutensälen Wiens, wo eben der Adel sich mischt, wie beim Maskenfest nach venezianischem Vorbild, wenn man so will, mit dem Volk, wo der Walzer plötzlich salonfähig wird, wo der Kaiser mittanzt und wo aus allen vielen Ländern dieses Reiches zusammengesetzt, unterschiedlichste Masurka aus Polen, der Polka aus Tschechien, wie wir wissen, aus Ungarn eben der Czardas. Also da kommen unglaubliche Kräfte zusammen und entwickeln eigentlich vorbildhaft nahezu das, was auch heute der Europäische Union idealitär hätte sein können müssen, wie auch immer. Also das geht alles ein in diese Prozesse, wie wir darüber nachdenken und es ist eher ein Versuch, sozusagen dieses Wissen zu verwalten und gleichzeitig natürlich dieser Aufgabe gerecht zu werden. Das Schwierige an der Operette ist ja gerade, dass sie von der Vielfalt lebt und von der unglaublichen Anspruch in allen Bereichen. Schauspiel, Tanz, Musik, Gesang und so weiter und so fort. Und deswegen steht es eigentlich leuchtend beispielhaft dafür, was diese Idee von Zusammenwirken unterschiedlichster Kräfte und etwas auf den Punkt zu bringen, was uns vereint.
Die Operette durfte auch verhältnismäßig viel. Also du hast von Politik gesprochen, das hat die Operette natürlich auch immer genutzt. Es war damals eigentlich gesetzlich verboten, sich über Militär lustig zu machen. Dann hat Offenbach hier die Großherzogin von Gerolstein gebracht, die eigentlich genau das ist, eine Persiflage auf das Militär. Und bei der Operette wurde eben immer so ein bisschen das Auge zugedrückt, auch deshalb, weil, du hast es angesprochen, diese Stegreif-Geschichten eine Rolle gespielt haben, also sehr viel war gar nicht so im offiziellen, von der Zensur genau durchgelesenen Libretto festgelegt, sondern Kabarettrollen konnten immer wieder Sachen einbringen und das wurde dann eben auch nicht verboten, sondern das hat hier so stattgefunden. In dem Sinne war es natürlich dann auch irgendwo ein demokratischer Prozess, sich sowas anzuschauen. Also Strauss ist ja von allen eigentlich bewundert worden. Also es gab keinen Komponisten, der nicht neidisch gewesen wäre, der ihn nicht bewundert hat. Also es gibt ganz wenige negative Dinge, die über ihn gesagt wurden. Also im Grunde fast gar nichts. Er hat Brahms kennengelernt bei der Zeit, als er den Karneval von Rom komponiert hat. Das war also vor der Fledermaus. Strauss ist eigentlich der große Melodiker. Ich habe mich aber gefragt, wie raffiniert und gut, in Anführungszeichen, ist das denn komponiert? Ist das vergleichbar mit anderer Musik auf der Höhe der Zeit oder ist es wirklich Tanzmusik, die ihren Charme bekommt durch die melodische Raffinesse und durch das Spiel mit der Agogik, mit der Rhythmik, was ihr als Musiker da reinbringt?
Es ist unglaublich, also auch von sozusagen, wenn wir diese Oberfläche also zur Seite lassen, dass man denkt heutzutage, es war nur eine Tanzmusik oder so. Es ist wirklich brillant und meisterhaft komponiert. Zum Beispiel diese ganze Terzet, was wir jetzt gehört haben, das hat wirklich Parametern von den besten Komponisten. Das hat wirklich mozartische Größe. Wirklich, würde ich fast sagen. Auch alle Walzen, alle Stücke, Orchesterstücke, die ich von ihm gemacht habe oder die ich hier gesehen habe, sind immer fantastisch komponiert, also vom Form her. Also das ist unglaublich. Und Instrumentation auch. Also der konnte wahnsinnig gut mit dem Orchester umgehen. Also es gibt wunderschöne Passagen in Fledermaus, die so meisterhaft instrumentiert sind. Wirklich, also das konnten wirklich nur wenige. Wir wissen aber auch, dass das einfach ein Ergebnis, einfach sehr große Arbeit war. Ne? Also sein Tag war wirklich sehr gestrickt. Ne? Also immer so um 9 saß er sich zum Komponierenstisch und komponierte und immer in den Nachtstunden. Also er hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit verbracht mit Komponieren. Das ist überhaupt nicht so, dass der so ein großer Talent war, der das irgendwie mit linken Hand, also beim Tasse Kaffee eben, die Sache runterschrieb. Ne? Also so hinter jeder dieser leichten Kunst steckt wirklich große, große Arbeit. Das war bei ihm genauso. Also er war wirklich ein sehr harter, wie sagt man, Worker, also Workaholiker, musste wirklich sehr, sehr hart arbeiten. Natürlich dazu seine unglaubliche, unglaubliche melodische Genie, was wirklich auch zu vergleichen ist bis mit Tchaikovsky oder Dvořák, hat das dazu gemacht, was das ist. Die Musik scheint wie das Einfachste auf der Welt oder wie das Selbstverständlichste auf der Welt. Aber ich meine, es ist sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Kunst und sehr viel Arbeit dahinter.
Mhm. Wo du Tchaikovsky erwähnt hast, nur als kleine Anekdote, Tchaikovsky wurde im Grunde auch von Strauss entdeckt. Das ist so eine Anekdote oder eine Fußnote der Musikgeschichte, dass eigentlich die ersten öffentlichen Aufführungen von Tchaikovskys Musik unter der Leitung von Strauss stattfanden bei einer Russland-Tournee. Mhm. Und er hat hier, das will ich gar nicht sagen, um es zu relativieren, aber durch die Kapellmeister, die es hier gab, Genet und Millecker, auch sehr, sehr viel Unterstützung bekommen, die seine Noten kopiert haben, abgeschrieben haben. Und das ist dann so ein Gemeinschaftsprodukt.
Was du gesagt hast, dass wirklich er wurde wirklich einer von den wenigen Komponisten, der wurde von allen bewundert, wirklich. Von Wagner, von allen. Ja? Und ich meine, das ist nicht ohne Grund. Also so gerade Leute wie Wagner waren gerade ganz kritische Leute. Ne? Also und wirklich, also ich glaube, das musste man einfach einsehen, dieser unglaubliche Talent und diese unglaubliche Arbeit, die da einfach hinter dieser leichten Musik steckt.
Ich würde nochmal auf diese Ernsthaftigkeit zu sprechen kommen. Wir haben uns auch mit dem Originallibretto beschäftigt, also das Zensurlibretto, was Strauss und Genet eingereicht haben zur Prüfung. Und da geht das Stück damit los, dass Adele Schiller liest, also ein Stubenmädchen liest, einen der größten, wichtigsten Dichter. Ich habe ein Zitat gefunden, nicht das, was sie liest, aber ein anderes Zitat von Schiller, was ich sehr prägnant finde, eigentlich für die Fledermaus. Das ist aus der ästhetischen Erziehung des Menschen. Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Was vielleicht auf die Fledermaus total zutrifft, weil alle Figuren scheinbar immer spielen. Entweder sie spielen sich privat eine Rolle vor oder sie spielen im öffentlichen Raum eine Rolle, die sie gar nicht sind im wirklichen Leben. Aber dieses Spiel ist permanent da. Und ich glaube, es ist irgendwie auch symbolisch, dass es losgeht mit einem der größten Dichter mit so viel Tiefe. Wie hast du dich denn damit auseinandergesetzt, dass eigentlich eine weltumfassende Botschaft da drin steckt? Also dieser so alberne Text, Du, auf den das Ganze dann hinausläuft, also eigentlich die Verschmelzung von allen Grenzen, alle Menschen werden Brüder, hätte Schiller eben auch gesagt. Was ist denn, so, wenn man das so sagen darf, das Heilige oder die große Botschaft der Fledermaus für dich?
Naja, es heißt ja so schön, glückliches Wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Rein psychologisch betrachtet liegt es auf der Hand. Ich glaube, wir wären alle verrückt, wenn wir nicht gute Verdrängungskünstlerinnen wären. Das ist gut so. Andererseits wissen wir, wie fatal eben die Verdrängung ist, die Ignoranz, die daraus auch wachsen kann. Und ich glaube, das ist im Kern die Botschaft auch dieses Stücks. Ja, also bis zu einem gewissen Grad funktioniert das auf diesem höchst komplexen kulturellen Boden, auf dem wir tanzen. Aber wir müssen drum wissen, es ist ein Tanz auf der Vulkan und das kann jederzeit kippen. Und damit wird hier bewusst, unbewusst die ganze Zeit gespielt, ganz im Sinne auch des Spiels, was sich immer selbst bewusst ist. Das ist, glaube ich, auch das Geheimnis von der Kunst der Oper überhaupt, weil kein Mensch singt. Nichts ist glaubwürdig, was auf der Opernbühne stattfindet, aber durch die Erhöhung bekommt es eben eine ganz andere Überlebensgröße, wenn man so will, und versetzt uns ja eigentlich auch, macht uns zu Zeitreisenden. Und das ist auch ein Aspekt, der mich sehr interessiert. Also wie wir eigentlich durch diese Kunst nicht nur zusammenwachsen und ein Merkmal setzen auf das, was uns vereint, im Gegensatz zu dem, was im Alltag passiert. Da wird immer der Fokus auf das gerichtet, was uns auseinanderdividiert, sondern es macht uns auch größer und, wenn man so will, göttlich, weil wir durch Musik und Text und Reflexion eine Sensibilität erwecken, eben für unsere Allgegenwart durch Zeit und Raum. Wir bilden eine Kette, eine Menschenkette, eine Bewusstseinskette, ein Kulturerbe und erst in dem Moment, wo wir einsehen, unsere begrenzte Zeit auf der Erde ist nichts und gleichzeitig ist es eben alles, weil wir können eben über alles nachdenken und wir können die Zeit neu erwecken, wir können Anwälte füreinander sein, große Ideen weitertragen und davon lebt auch dieses Theater.
Wie inszeniert man das? Diese großen Gedanken.
Ja, indem man sich zunächst mal große Freiheiten nimmt. Herr Frosch wird es auch so beklagen wissen, wie der Direktor sich verhält in diesem Stück und eben durch Zeit und Raum tanzt wie eine Fledermaus. Wir verorten das natürlich, weil es eben auch ein so wienerisches Phänomen ist, verorten wir das natürlich nirgendwo anders als im Hier und Jetzt in diesem Haus und gehen aber so ein bisschen die Geschichte durch, fühlen uns vogelfrei in diesem fidelen Gefängnis. Wir beginnen mit Beethoven, mit Fidelio und wo wir landen, werde ich jetzt nicht verraten, aber wir gehen auch quasi sehr offen und frei und selbstbewusst und verspielt mit dem ganzen kulturellen Raum, in dem sich dieses Stück bewegt. Ja.
Das war unser Podcast zu Der Fledermaus. In der nächsten Ausgabe begrüßt Sie mein Kollege Kai Wessler. Dann geht es auch um ein wunderbares Stück, nämlich Alice in Wonderland von Unsuk Chin.